Die letzten Monikaner, der ultimative Podcast für alle, die glauben, ab und an im falschen Film zu sein. Mit Monika Gruber und Andreas Hock.
Eier, wir brauchen Eier.
There is a new sheriff in town.
Für die Mehrheit, die gerade denken und die auch noch alle Tassen im Schrank haben.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Hock.
Einen schönen guten Morgen zu Folge 42 von Die letzten Monikaner. Ein paar Tage zu spät, aber wir mussten natürlich noch Wahlkampf-Nachlese betreiben. Fieberst du auch so mit Timmy, dem Buckelwal? Es ist ein Wahnsinn, oder? Es ist ein Wahnsinn. Irakkrieg, Ukraine-Krieg, Ölkrise, egal. Der Buckelwal in der Ostsee hält das Land in Atem. Wie ist der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass mein Buckel mir mehr Sorgen macht, als der Buckelwal, wie ich kaum noch rühren kann und heute Abend Vorstellung habe. Insofern, das ist das grandioseste Ablenkungsmanöver, was gibt. Ja klar, immer um Gottes Willen, also ich will auch, dass dem Wal nichts passiert, aber was bei uns immer es in die Nachrichten schafft, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht. Erst habe ich ja gedacht, als ich die Bilder da vor Rügen gesehen habe oder am Timmendorfer Strand,
was Peter Altmaier
hat einen Badeunfall gehabt, aber es ist nicht
die
der Fall.
Die Merkel tut Eisbaden.
Nein, aber ihm geht's gar nicht gut. Ich hab heute früh gelesen, jetzt die Naturschützer und die Umweltschützer bekriegen sich schon gegenseitig und er wird jetzt von der Wasserschutzpolizei praktisch auf der Sandbank bewacht, damit ihm nicht Greenpeace oder andere Aktivisten zu nahe rücken, weil entweder befreit er sich jetzt selber oder die Möwen hacken ihn kaputt. Das ist natürlich ein Drama, der sich vor unseren Küsten da ereignet. Ich frage mich nur, was will er denn ausgerechnet an der Ostsee? Da ist er nicht schön. Also das ist doch wirklich...
Ja, voll Schnabbi gehabt wahrscheinlich oder so.
Ja.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ja, Wahlnachlese. Du meinst, du sprichst auf München oder auf Nürnberg an?
Na, in Nürnberg ist ja alles gut ausgegangen. Ja. Wir haben ja unserer Wahlempfehlung folgend unseren Oberbürgermeister wieder ins Amt gebracht. Der kann die nächsten 6 Jahre weitermachen, aber in München, da brauchst du jetzt nicht mehr hin, würde ich sagen.
Ich habe die Garage schon freigeräumt übrigens, wegen dem Wahlaufruf in Nürnberg. Also die Geschenke, also die Lieferungen könnten direkt jetzt gerade auf den Kühlschrank zufahren, wenn was wäre. Also wenn da...
Bratwurst.
Ja, jederzeit gern,
Lebkuchen,
jederzeit.
Alles, haben wir alles.
Man muss ja sagen, ich bin ja am Sonntag dann Richtung Berg gefahren und dann waren also schlangenweise sowohl bei der Hin- als auch Rückfahrt, also beim Wahlsonntag, Münchner vor mir. Dachte, ihr müsst doch eigentlich wählen gehen. Das war noch bevor Wahllokale aufmachen. Da denke ich mir, okay. Und dann siehst du die Wahlbeteiligung und dann rechnest du dir aus, dass 75% der Münchner ja unseren neuen grünen Oberbürgermeister nicht gewählt haben. Und da denke ich mir, wenn ihr jetzt faul seid, dass ihr hier geht und denkt, ist eh wurscht, wie es wird und so, dann kehrt es euch nicht besser. Und das, also ich bin jetzt gespannt, wie lange ich mit meinem Auto noch nach München reinfahren darf und was für grandiose, überdimensionierte Radlautobahnen wir noch kriegen werden in dieser Stadt und ob er beim O-Zapfer Dirndl trägt. Das bin ich auch gespannt. Und die erste Masse an Söderreich, nein, das ist... Du, geliefert wie bestellt und wir warten ab. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Aber andererseits wirklich, wenn die Leute zu faul sind zum Wählen gehen, zu denken, es macht ja eh keinen Unterschied, dann kehrt es einer nicht besser. Wo es natürlich schon ein bisschen blöd geschaut haben, das war, da hat sich ja mein Kollege, kennst du ja, Roland Hefter, der bei mir ein Vorprogramm macht, sehr eingesetzt, immer für geht's zur Wahlleute. Und jetzt kriegt er einen riesen Shitstorm, weil die Leute... Das heißt, nicht er, aber er hat ja gesagt, Leute, das ist nicht so, dass Herr Reiter sich nach dem Ergebnis der Wahl einfach nur so abgemeldet hat, sondern der ist wirklich ernsthaft krank. Und da gab es halt dann hämische Kommentare von einigen Leuten und sie haben sich da beim Roland auf der Seite ausgetobt. Und ja, dann haben sie natürlich blöd geschaut, als sie erfahren haben, dass Herr Reiter wirklich offenbar schwer erkrankt ist. Und das zeigt mir halt einfach vielleicht, ja... Da muss ich mich selber auch an der Nase fassen. Also ich habe jetzt nichts gepostet, aber manchmal, bevor man irgendwas schreibt, einfach mal nachdenken.
Und das ist die Gefahr der sozialen Medien, deswegen verweigere ich mich dem ja. Aber
sehr
er hat sie halt aufgearbeitet für die Stadt. Und das ist der Dank, dass der Wähler zum Tegernsee fährt, anstatt dass er ins Wahllokal geht. Aber es könnten die Staus der Münchner SUVs, die du gesehen hast am Wahlsonntag, könnten natürlich
die nach Österreich zum Tanken fahren.
Entweder das oder die kannten das Wahlergebnis oder ahnten es voraus und haben die Stadt einfach fluchtartig verlassen für die nächsten 6 Jahre. Wie das aussehen wird in München, kannst du in Stuttgart beobachten. Da hat ja lange Zeit Fritz Kuhn reüssiert, möchte ich sagen.
Ja, reüssiert ist
8 Jahre lang bis 2021 als grüner Oberbürgermeister alles getan, um dem Autofahrer denn den Garaus zu machen. In ganz Stuttgart ist Tempo 20 in der Innenstadt, was wurscht ist, weil du sowieso im Stau stehst. Und so Radschnellwege gibt es da auch schon. Und es ist alles Einbahnstraße. Also du kommst nur noch von einer Seite in die Stadt rein und auf der anderen wieder raus, aber du kommst nicht quer rüber. Ja. Das könnte in München. Ich sehe schon die Leopoldstraße bepflanzt vor mir.
Ja, das ist gar nicht so weit entfernt. Lustig ist ja auch, dass, wenn man in Stuttgart mal zu Fuß geht, ich war ja öfters da oder spiele ja öfters in Stuttgart, und dann gehen, also wir gehen auch abends mal so ein Ründchen. Und das schaut abends aus, also alles um diesen Stuttgarter Bahnhof schaut aus wie Gotham City. Das ist eine riesen Bau, ich sage bewusst Ruine, weil ich glaube, der wird nie fertig. Weil bis das fertig werden würde, nach ich weiß nicht wie vielen hunderten Millionen oder Milliarden, es stimmt schon alles wieder nicht mehr mit Brandschutz, und da muss das vorne schon wieder saniert werden, wenn die hinten fertig würden. Also ich glaube, das Ding wird nie fertig werden. Es ist ein Milliardengrab. Und das anzuschauen und zu denken, jeden Tag, wenn du da vorbeifährst, dann denkst du, da versickern meine Steuergelder, die doch so dringend waren. Aber den Leuten ist nicht zu helfen. Und was machen sie? Sie wählen einen grünen Ministerpräsidenten, der zwar nicht mit seiner Partei geworben hat, das war eine Personenwahl, aber trotzdem, das ist ja auch ein Autohasser.
Wobei ich in Bezug auf Stuttgart 21 ein bisschen einen Markus Lanz brechen muss, den hat nicht Kretschmann eingebrockt, das war, glaube ich, Stefan Mappus.
Ja, aber sie bringen ihn trotzdem nicht fertig. Ja, sie bringen, es geht nichts mehr weiter. Es ist Stillstand.
Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen ein hartes Urteil. Ich finde, also 22 Jahre Bauzeit für so ein Großprojekt ist jetzt nicht übertrieben. Also da finde ich,
bei was andere Sachen Faktor, dauern auch. Bei was für einem Faktor sind wir Kostenfaktor mal der ursprünglichen Ansatz?
21, das ist ja genau, deswegen heißt es ja so. Weil es 21 Mal teurer wird als ursprünglich. Ja,
wahrscheinlich. Genau.
Das ist der Punkt.
Aber du, ich habe auch was Positives. Ich habe nämlich wirklich was Positives. Ich habe so lachen müssen, weil ich habe zum Thema, ich habe doch im neuen Programm was zum Thema Kinder, und ich habe ja so ein Buch mir angelegt vor vielen Jahren, als mein erster Neffe geboren wurde, und da habe ich immer so lustige Geschichten, was halt Kinder sagen, reingeschrieben. Und wenn man dann länger nicht mehr reinschaut, vergisst man das wirklich tatsächlich. Also ich kann allen Eltern oder auch Onkel und Tanten draußen nur empfehlen, schreibt das auf, was die Kinder Lustiges sagen. Ich habe wirklich laut gelacht. Also Beispiel, meine kleine Nichte Elisabeth, 5 Jahre, sitzt auf dem Klo und sagt zu mir, Tante Moni, kannst du auch einen Stinker machen? Und ich habe gesagt, klar kann ich das. Dann schaut sie mich an und sagt, Mai, du bist halt ein Naturtalent. Mit 5 Jahren. Das ist ein Wahnsinn. Meine Nichte Magdalena, 7 Jahre, sagt zu meinem Bruder, also zu ihrem Papa, Papa, ich habe eigentlich nur ein Problem. Sagt er, was hast du denn für ein Problem, Magdalena? Ich hab viel zu wenig Schuhe.
Da kennt man eine gewisse genetische Verwandtschaft. Also das lässt sie nicht leugnen. Beim Stinker weiß ich es jetzt nicht, das kann ich so nicht bestätigen. Kannst du es noch?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Kannst noch, glaube ich.
Ist ja eher so ein männliches Ding.
Pass auf, Valentin, 5 Jahre vor seinem ersten Urlaub auf Mallorca, als der Opa ihm die Insel auf dem Globus zeigte, ja, aber Opa, das ist so klar, da haben wir alle gar keinen Platz.
Dir ist aber schon klar, dass diese Kinder inzwischen alle zu Jugendlichen herangewachsen sind, die auch möglicherweise ihre Persönlichkeitsrechte wahren wollen und dich mit Millionenklagen überziehen, wenn du weiterhin Späße auf ihre Kosten im Programm hast. Stell mal vor, der Valentin sitzt da mit seiner Freundin und du erzählst, was er mit 5 gesagt hat. Das kann zu familiären Verwerfungen
führen. Bei dem, was Tante Moni immer an Geschenken anschleppen muss oder durch, ganz ehrlich.
Also du hast sie früh geschmiert.
Das ist mein Stuttgart 21, sind die Kinder.
Aber das ist ja schade. Es ist trotzdem, dass sie schon so alt sind, dann kannst du ihnen zu Ostern Kindern zum Beispiel nicht das Influencer-Set in Holz schenken, was ich was diese Woche bei Amazon das? Gefunden habe. Holzspielzeug für Kleinkinder. Und zwar ein kleines Handy aus Holz, ein Selfie-Stick und diese Influencer-Lampe, die man jetzt als Holzspielzeug 3- bis 5-Jährigen schenken kann, damit sie sich schon mal auf ihre spätere Karriere spielerisch einstimmen.
Also ich sage immer zu allen Leuten, die es nicht wahrhaben wollen, Steve Jobs hat seinen Kindern damals, als die klein waren, kein Handy in die Hand gegeben.
Ja, weil es noch nicht gab. Es gab immer kein iPhone. Er hat sich gedacht, bis ich das gescheit erfinde, den Nokia-Dreck
schenke. Also als seine Kinder klein waren, gab es schon ein iPhone. Und der hat es ihnen trotzdem nicht gegeben. Insofern, ja, war also das. Ja, aber ich schwör's dir, die Leute sind so blöd und kaufen diesen Mist. Ja, naja, wahrscheinlich ist es sowieso billiger als ein Lindt-Schokohase. Übrigens finde ich ja, da merkst du schon, dass der Verbraucher in der Lage ist, die Marktwirtschaft zu beeinflussen. Denn wenn du in einen Supermarkt gehst, es stehen palettenweise, verweigern die Kunden den Kauf von Lindt-Osterhasen.
Ist auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass sie vor Ostern schon runtergesetzt sind.
Ja. Genau. Und du siehst, also an diesen, normalerweise, was dann sind dann diese, da gibt es auch so Sondereditions, wo so kleine Häschen drin sind und die Eier dazu und das, keine Ahnung, was man halt auch schnell mal so einer Freundin, wenn man irgendwie zum Frühstücken eingeladen ist, mitbringt. Das steht alles wie Blei in den Regalen. Die Leute kaufen es nicht mehr. Weil sie sagen, ich bin ja nicht bescheuert. So ein mittlerer Haus, glaube ich, kostet 9 Euro und das lassen die Leute einfach stehen.
Und das mache ich seit Jahren schon nicht mehr mit. Ich blase mir meine Eier selber aus. Das hört sich jetzt ganz blöd an.
Den Satz habe ich jetzt nicht gehört.
Das hört sich jetzt ganz blöd
an. Damit kannst du im Zirkus auftreten, Andi. Das ist, wenn du mit der Nummer, also der Zirkus Krone.
Ich andere Bilder im Kopf zu erzeugen. Ich schmelze meinen Schokohasen auch selber. Das mache ich seit Jahren. Ich habe so eine Form, was? So eine Hohlform. Und nimm die günstige Blockschokolade und lass die auf dem Herd zergehen und schütte die dann in meine Blockform. Und kann mir meine Schokohasen selber machen, weil ich mich dem industriellen Diktat der Verteuerung nicht beuge. Aber heuer, wenn sie jetzt schon im Sonderangebot sind, schlage ich vielleicht noch vor Ostern zu. Mal schauen.
Nein, ich bin so fett, weil ich darf mir leider keinen Kaffee. Das ist echt der Wahnsinn.
Also einen kleinen.
Nein, das rührt bei mir. Das ist eine Erfüllung für einen hohlen Zahn. Du, bei dem, was ich so weghaue, täglich an Schoko, zeigst, das ist wirklich... hat auch nicht geklappt. Ich habe das früher in der Fastenzeit, in der Fastenzeit wirklich gut hingekriegt, dass ich auf Schokolade verzichtet habe. Aber es haut einfach irgendwie, die Zeiten sind nicht auf Askese ausgelegt. Das hältst du nicht aus, kein Alkohol, kein Schokolade. Das war nervlich. Geht das?
Nein, es geht nicht. Das kann man nicht machen. Na? Zumal an allen Ecken und Enden die Krisen weitergehen, aber ab morgen wird es zumindest an der Tanke besser, denn die Spritpreisbremse kommt. Es ist wirklich toll, was sich die Politik da wieder einfallen lässt, dass die Tankstellen jetzt nur noch bis 12 Uhr eine einzige Erhöhung machen dürfen.
Lass mich ran, was sie dann machen. Es ist einfach absurd. Das ist, also das verkaufen sie als den großen Coup. Da bin ich gespannt.
Sagen wir so, Spoiler-Alarm, 12:01 Uhr würde ich nicht tanken.
Höre meine Worte. Das wird kommen, dass der Sprit über 3 Euro liegt. Das werden wir sehen. Und das ist gar nicht so weit weg.
Das feiert dann wieder Fritz Kuhn und Dominik Krause in München wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wieder zu Sonntagsfahrverboten kommt überhaupt. Zu teilweise Fahrverboten. Und sie werden natürlich den Leuten so eine Art quasi Energie-Lockdown-Light. Sie werden den Leuten sagen, ja, jeder, der nicht fahren soll, soll daheim bleiben, wenn möglich, Homeoffice, so die ganze Kacke, das wird kommen. Wirst du sehen. Und dann werden massenhaft Flüge gestrichen. Also Urlaub fliegen. Vor ein paar Jahren hat das zu mir mal einer gesagt, der am Münchner Flughafen so diese riesen Parkplätze betreibt. Weißt du, wo du dein Auto abstellen kannst, während du in Urlaub fährst und die fahren dich dann teilweise auch zum Terminal und holen dich wieder ab und parken dein Auto währenddessen. Und der hat zu mir vor, ich glaube, es war 3 Jahre mal gesagt, du wirst sehen, das sind die letzten Jahre, die wir noch sehen, wo die Leute sich leisten können, in Urlaub zu fahren. Da habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es rückt näher.
Und ich glaube, es wird sich jetzt
Agenda entspannen. Agenda 2030, sage ich nur.
Ja, Gerhard Schröder, lebt er noch?
Wahrscheinlich irgendwie in der Sutara-Wohnung von Wladimir Putin irgendwo.
Irgendwo. Im Kreml gibt es wahrscheinlich schon so ein Haus.
schwer erkrankt, oder? Irgendwie.
Nein, ich habe ihn neulich gesehen bei Hannover 96 auf der Tribüne. Ah. Er hat sich allerdings nicht aufs Spiel konzentriert. Er hat seine Frau abgeschnullt, wie wir Franken sagen. Also mit Zunge. Es war wirklich nicht schön anzusehen. Aber er hat sich ja auch letzte Woche zu Wort gemeldet, weil er seiner SPD natürlich Tipps gegeben hat, wie man aus dem Umfragetief wieder rauskommt. Das ist ja dramatisch, die Umfragen jetzt mittlerweile 12% bundesweit. Wenn es so weitergeht, werden die bei den nächsten Wahlen als Sonstige geführt. Und er hat gesagt, man muss mehr Schröder wagen.
Das ist kein schlechter Satz. Es ist ja so, dass die SPD ist halt einfach von einer Arbeiterpartei zu einer Partei geworden für Leute, die nicht arbeiten. Punkt. Und damit ist, glaube ich, neulich Frau Baas konfrontiert worden. Ich weiß gar nicht, wer es war. Man vergisst es ja. Aber schau dir doch Gestalten an. Hast du Frau, also auf deinen Tipp habe ich mir Frau Barley angeschaut bei Lanz. Oh. Und das war... Also wenn du den Zustand, wenn du dich fragen solltest, falls sich noch jemand fragt, warum die SPD als Volkspartei verschwinden wird, und das wird sie, wenn sich das noch jemand fragen sollte, bitte schaut euch Frau Barley bei Lanz an. Diese also personifizierte Ahnungslosigkeit und völlige, die war völlig hilflos. Das hat körperlich wehgetan, da zuzuhören. Das war ein Gestammel und ein... Die hatte gar nichts anzubieten, gar nichts. Die wusste gar nichts. Dann denke ich mir, warum gehst du denn in eine Talkshow, wenn du keine Zahl parat hast, nichts weißt über deine Partei? Ich konnte das nicht bis zum Schluss schauen. Ich habe gedacht, nein, jetzt fängt sie an zu weinen. Und das kann wirklich, das war, wo du denkst, dann mach halt irgendwas, mach halt ein Yoga. Studio auf, aber tu dir das doch nicht an und lass dich da filetieren. Und der Lanz hat natürlich, der war vorbereitet und hat ein paar schöne Zusammenschnitte gehabt und da war sie völlig hilflos. Robin Alexander hat dann das Übrige getan, um sie da zu filetieren und da hat sie echt nicht gut ausgeschaut. Und
ja, das hat mich ein bisschen an eine Chemieabfrage von mir in der 10. Klasse erinnert, als ich an die Tafel geholt wurde und so hat sie sich in etwa gefühlt. Ich habe dann aber einfach angefangen, irgendwann was völlig anderes zu erzählen, was überhaupt nichts mit der Frage zu tun hatte. Ich habe trotzdem einen Sechser bekommen, aber zumindest war es dann nicht ganz so peinlich, weil man...
Es würde mich jetzt interessieren, was du da dem Lehrer erzählt hast, was nicht mit Chemie zu tun gehabt hat.
Irgendwas aus Bio.
Dein Stuhlgang. Ach so, ja, sag ich ja. Stuhlgang.
Ja, irgendwann, der Vorteil im Vergleich zu Lanz war, dass er mich dann irgendwann gebeten hat, dass ich mich wieder hinsetzen durfte. Sie saß ja schon. Also sie kam aus der Nummer nicht raus, aber ich glaube, ihr Pressesprecher muss sich jetzt eine neue Aufgabe suchen nach der Sendung, der ihr zugeraten hat, da reinzugehen und sie offensichtlich nicht anständig präpariert hat. Das war wirklich... Nicht schön anzusehen, aber es wird alles besser, denn Donald Trump arbeitet ja im Hintergrund schon an einem Deal, wie man hört aus Washington.
Diversen Deals.
Ja, diversen Deals und Pakistan bereitet Friedensgespräche vor. Also ich gehe davon aus, dass Ende der Woche die Ölpreise neue Rekordtiefs erreichen und die Aktienmärkte in die Höhe schießen. Und übrigens wird sich auch das transatlantische Verhältnis entspannen, weil unser Kanzler ja ein bisschen mit Donald Trump sich überworfen hat, weil er sich ja nicht am Krieg gegen den Iran beteiligen will. Aber er hat ihn jetzt auf den Dürkheimer Wurstmarkt eingeladen im Herbst.
Ja, da bin ich mir gespannt. Das wird natürlich ziehen, ist ja klar.
Auf ein Bier bin ich nicht so sicher.
Heute ist er erst einmal zu Gast im Kanzleramt der syrische Machthaber, auf den er mal 10 Millionen Dollar Kopfgeld ausgesetzt wurde.
Ist aber nicht
Amis.
Dieser Assad.
Nein, es ist der Islamistenführer, der sich jetzt ja gemäßigt gibt und seinen Islamistenbart gestutzt hat und im Maßanzug herumläuft. Und natürlich nach Deutschland kommt, weil es hier, Geld, glaube ich, will er, zum Wiederaufbau will er. Und wir haben
bleibt
natürlich auch Interesse.
Oder geht er zurück? Das weiß
ja,
man
ja. Er wird zurückgehen und so, die deutsche Bundesregierung, glaube ich, hat vor, ihn zu fragen, ob er nicht ein paar hunderttausend seiner Mitbürger mitnehmen möchte, die hier Bürgergeld beziehen und seit Jahren sich in Deutschland aufhalten und nichts zu unserem Sozialstaat beitragen oder zu unserer Wirtschaft. Und das wird, glaube ich, das wird ein Verhandlungspunkt sein, wo wir wahrscheinlich nicht weiterkommen werden, schätze ich mal. Und
könnte man nicht auch den Syrer auch auf den Dürkheimer Wurstmarkt einladen, dass wir da vielleicht
eine Riesenfreude haben.
G7-Treffen und draus macht oder so.
Das ich bin ja, Sache. Und ich bin ja gespannt, ob sie ihn darauf ansprechen werden, dass in Syrien ja, da gab es Bilder am Wochenende, Christen gejagt werden. Und ich bin gespannt, ob unser Kanzler diese Tatsache erwähnen wird, dem Herrn Machthaber gegenüber.
Naja, Christen gejagt, das war wahrscheinlich ein kleiner folkloristischer Brauch in Vorbereitung auf die Karwoche. Bei uns sind ja jetzt wieder Kita-Kinder in Gelsenkirchen, glaube ich, war es, während des Ramadan in die Moschee gegangen, um ihren Namen in Arabisch schreiben zu lernen und natürlich auch muslimische Gebete zu machen. Und ich erwarte natürlich, und das wird es wahrscheinlich in Damaskus gewesen sein, was du meinst, dass man sich in Vorbereitung auf die Karwoche da auch ein bisschen offen zeigt für andere Religionen und mit Christen gemeinsam ein fröhliches, ökumenisches Fest feiert.
Das kommt genauso, wie es in, wenn du dir zum Beispiel Großbritannien anschaust, da ist es ja schon seit Jahren so, dass Kinder, also christliche Kinder, muslimische Gebete, nachbeten müssen, sich hinknien müssen und da auf ihrem Gebetsteppich von den Lehrern instruiert werden, wie das denn so ist mit Allah, und dann denkst du dir, Wahnsinn, dass sich die Eltern das gefallen lassen, das erstaunt mich immer so, weil ich kann ja als Eltern in die Schule gehen und sagen, Moment einmal, mein Kind ist christlich getauft, das braucht keinen Islamunterricht, Punkt, fertig. Aber die Leute sind halt einfach so, sind halt Verschlafschafe, die lassen sich das alles gefallen. Es ist genauso, wenn in den Sportunterricht meiner Kinder eine Drag Queen kommt und dann aus einem Buch vorliest und irgendwie sagt, ja, wenn ihr euch, also irgendwie, wir reden von 10-jährigen Kindern, wenn ihr euch im falschen Körper fühlt, dann könnt ihr euch Pipperl wegschneiden lassen und Hormone nehmen und alles ist gut. Also wenn das in der Schule meiner Kinder passieren würde, dann könntest du dir aber vorstellen, dass ich eine halbe Stunde später beim Rektor wäre. Und die Eltern sind aber einfach, weiß ich nicht, weil sie natürlich auch Angst haben, dass die Kinder vielleicht Probleme kriegen in der Schule oder dass die Lehrer dann andere Kinder bevorzugen könnte, beziehungsweise ihre Kinder benachteiligen könnten, halten die Eltern alle die Pappen. Und dann, das entzieht sich mir wirklich jedem Verständnis.
Meinst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Entwicklungen und dass jeder fünfte Deutsche inzwischen auswandern möchte?
Ach was.
Gibt es eine aktuelle Studie, ja. Jeder fünfte will raus aus Deutschland.
Ja, habe ich heute einen Podcast schon in der Früh gehört von einem Jugendforscher, Herrn Heinzelmann, den ich, wo ich das große Vergnügen hatte, den schon mal interviewen zu dürfen für Servus TV, der sagte, natürlich fällt den Jugendlichen auch auf, dass es in Deutschland mit der Meinungsfreiheit auch nicht mehr so gut bestellt ist wie früher. Und das belastet Jugendliche, dass der Korridor dessen, was du sagen darfst, ohne Probleme zu bekommen, gesellschaftlicher, beruflicher Natur, an der Uni etc., das belastet Jugendliche natürlich. Und seit Corona haben nachweislich ein großer Anteil von Kindern mehr psychische Probleme, haben Angst, latent krank zu werden und sind einfach nicht mehr so belastbar. Und viele Jugendlichen, vor allem die Burschen, also es ist ja ein Trend, Mädchen zum Beispiel wählen nachweislich eher links, junge Burschen wählen eher konservativ Mitte rechts und daher steigt die Anzahl von Jugendlichen, vor allem von Burschen, die sich überlegen, aus Deutschland wegzugehen, was dramatisch ist, weil das sind natürlich die Fachkräfte der Zukunft, die wir bräuchten.
Ja, Burschen, bleibt's da. Es ist doch, trotz allem ist doch Deutschland ein lebenswertes Land. Nicht zuletzt wegen des Dürkheimer Wurstmarkts. Wo der Name übrigens kein Programm ist. Und das, glaube ich, wird zum Problem führen mit Donald Trump. Es ist eigentlich ein Weinfest. Es hat mit Wurst nur am Rande zu tun. Also die Wurst bildet praktisch die Grundlage. Und wenn dann, warst du jemals
das
auf
war
einem,
mir klar.
Warst du jemals das, auf einem
die Wurst
Weinfest?
Lediglich die Grundlage ist.
Warst du jemals auf einem Weinfest?
Na?
Bei uns in Unterfranken gibt es das ja auch, da in Volkach, da oben an der Mainschleife, Ebrufen
ja,
und so weiter.
Da fahren wir doch da mal hin.
Na, da fahren wir nicht hin.
Warum
weil das ist,
nicht?
Für einen Biertrinker ist es ganz schlecht, wenn du auf ein Weinfest gehst. Das fängt schon beim Gefäß an. Ich weiß ja nicht, woraus du deinen Wein trinkst, aber auf diesen Festen trinkst du Wein aus Halbliter-Gemäßen.
Das käme meinem Naturell sehr entgegen.
Ich
da muss
nicht.
Ich nicht so oft laufen. Das ist doch großartig. Aber es ist natürlich so, dass ich Wein nicht mehr so gut vertrage wie früher, seit ich im Wechsel bin. Aber das käme mir natürlich sehr entgegen. Also was meinst du? Meine Mutter hat schon immer gesagt, in Weingegenden, wo die Leute Wein trinken, sind die Leute einfach lustiger.
Ja, weil sie da und Prenol sind natürlich.
Nein, weil die einfach Wein macht einfach was anderes als Bier. Bier ist halt einfach, ich mag Bier auch, aber Bier macht halt den Menschen ein bisschen stumpfer, während Wein natürlich einfach so, ja. Und Wein ist halt einfach, ja, das ist halt einfach was Prickelndes und das ist halt einfach, ja, das ist so mehr von Leichtigkeit durchzogen. Und in Weingegenden sind die Leute generell einfach lustiger, finde ich.
Also da muss ich jetzt aber scharf intervenieren. Wir hier in Franken, der weltoffenen, aufgeschlossenen Region Deutschlands. Nicht zuletzt sagt man, das ist das Kalifornien Mitteleuropas.
Franken, ja? Genau. Ihr kriegt ja schon die Motten, wenn sie einer am Biertisch neben euch hinsitzt, so wie es bei uns üblich ist.
Was ja, wenn da was frei ist, so woanders, was soll denn ja. das? Also muss man sich da so aufdrehen. Ich habe ja auch mal eine Schutzzone. Ein Ellbogen, eine Armlänge Abstand heißt es bei mir. Mhm, und der Arm ist ausgestreckt bei mir.
Ja, genau. Links und ein rechts. Tisch für dich allein. Ja,
das ist aber doch nichts Schlimmes. Man kann ja auch aus der Distanz die Leute beobachten. Also nein, also Bier macht schon auch gesellig, muss ich sagen. Und ja, ich vertrage Wein auch nicht, was aber daran liegt, dass ich ihn in der gleichen Geschwindigkeit trinke wie Bier. Und ja, wenn du halt so ein Halbliter-Gefäß Frankenwein vor dir stehen hast, das bekommt auch meinem Sohn nicht.
Der ist schon gut, der ist einfach aber so süffig. Ja, ja, großartig, das ist doch das. Da kannst du ja literweise bieten. Und du musst halt immer genauso viel... Das ist das Geheimnis tatsächlich, genauso viel Wasser wie Wein trinken, dann haut es schon hin. Aber das Vollkach, das wäre jetzt schon mal jetzt ein Ziel, oder? Das könnte man doch anvisieren. Also Vollkach, nehmt euch in Acht, wir warten. Oder schreiben wir den Bürgermeister von Vollkach an, ob wir
aber
da eine Einladung
mit
auf ein
Eintrag
Weinfest
ins Goldene Buch, sonst nicht.
Erst vor dem Weinfest, weil danach sind wir nicht mehr in der Lage. Muss ich den Bernhard fragen, ob er uns fährt, weil ich glaube, da bin ich 3 Tage krank noch. Aber das ist mir wert. Also einmal, also ich war ja in Österreich, gibt es ja sowas wie einen Heurigen, was du wahrscheinlich kennst. Und das ist schon auch, da sind zwar die Gefäße kleiner, aber das ist halt einfach, wenn du da so Schrammelmusik hast und da schön beim Heurigen sitzt und die Jausen, die es da gibt, das ist schon mal wieder. Also das, sowas mag ich schon gern. Und die Leute sind natürlich einfach auch großartig, die da hingehen. Und da kannst du, also da macht es halt wirklich auch Spaß, dass die einfach irgendwo dazu sitzt, weil du kommst immer ins Gespräch.
Ich bin gespannt, wie es Donald Trump da gefallen wird. Er trinkt ja keinen Alkohol.
Na?
Aber es wird ihm wahrscheinlich trotzdem gefallen, weil ich habe letzte Woche ein Interview mit ihm gelesen, das er gegeben hat. Und er sagt, er hängt gerne mit Verlierern ab.
Und deshalb kommt er nach Deutschland.
Ja, ah, ja, und zwar deswegen, und das nötigt mir großen Respekt ab, weil er sich dann besser fühlt. Er hat nämlich keinen Bock auf diese ganzen Erfolgsgeschichten von anderen Leuten. Er möchte lieber seine Erfolgsgeschichten an den Mann bringen. Und deswegen fühlt er sich einfach besser, wenn er von Losern umgeben ist. Und da, glaube ich, ist er ja bei uns genau richtig. Wenn er mit unserem Kanzler und
da schaut es gut aus. Für die Grünen und die Linken und die SPD, ja. Die sind vorne dabei. Also den will er dann halt unbedingt treffen wahrscheinlich. Oder wenn er sagt, er ist gern von Losern umgeben.
Ja, das ganze Kabinett ist schon dabei, ich glaube. Es ist alles vorbereitet.
Ja, aber da würde ich der SPD, also ich habe neulich ein Gruppenfoto gesehen, denen dringend mal wieder eine Dusche empfehlen und die alten abgeranzten Billo-Klamotten in die Reinigung bringen. Aber es war ein Foto, wo du gedacht hast, Wahnsinn, das ist, als ob du für eine Altkleidersammlung Werbung machst. Brutal. Diese Plastik-Quietsche schon dazu, dann es ist.
Ist kein Privileg
Wahnsinn.
Der SPD. Hast du den neuen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder am Wahlabend gesehen? Da würde ich sagen,
das ist,
der Anzug auch
lange
nicht
Lulatsch,
ganz
oder?
Maßgeschneidert. Nein, der ist nicht der lange Lulatsch. Der lange Lulatsch ist abgewählt, Alexander Schweizer. Aber das Lustige an Gordon Schnieder ist, dass er der Bruder von Patrick Schnieder ist, seines Zeichens Verkehrsminister und die Zahnfee der Bundesregierung. Also das ist der legitime Nachfolger von Karl Lauterbach. Der hat vorne, ich würde sagen, 40 Jahre Kautabakmissbrauch.
Ja, aber
anders kann man sich's nicht erklären.
Aber das scheint ein Trend zu sein bei europäischen Politikern, also jetzt im deutschsprachigen Raum. Schau dir Herrn Babler in Österreich an.
Ja, ich weiß schon,
das ist
dein
Wahnsinn.
Lieblingsfeind, aber
das ist kein Feind, aber ich frage mich, wie ich mich in die Öffentlichkeit bewegen kann, ein öffentliches Amt innehabe und mit einer verfaulten Kauleiste da stehe. Ja, also bist du gelähmt?
Ja, wenn die genauso viel Angst vor dem Zahnarzt haben wie ich, dann schwierig. Also ich
Angst
könnte
vor dem Zahnarzt, sie haben ja auch, kann ich denn Angst vor dem Zahnarzt haben, wenn ich meinen Hintern in die Öffentlichkeit schiebe und Fotos von mir schießen lasse, wo ich dann stehe mit einem Ranzen und zu engen Klamotten und einer wirklich, wo du sagst, der kann ja nur noch Grießnockerlsuppen essen. Das ist ein
mit
Schnitzel muss da pürieren. Ja, Glasstrahl, genau.
Ja, ich wusste jedenfalls nicht, dass das zwei Brüder sind. Also Gordon und Patrick Schnieder, die Schnieder Brothers, das ist die Zukunft der deutschen CDU.
Die Schniedel Brothers, ja. Großartig. Na? Ja. Also, aber glaubst du denn, dass Donald Trump die Einladung annehmen wird?
Ja, glaube ich schon. Glaub ich schon. Es stehen die Zeichen auf Versöhnung. Er will ja den Friedensnobelpreis, da ist er momentan ein bisschen auf dem Abweg. Aber ich glaube, für nächstes Jahr stehen die Zeichen gut. Wenn in dieser Woche der Deal kommt, bin ich auch wieder fein damit und kann die Scherben meines Aktiendepots vielleicht noch zusammenkehren. Ansonsten wird es mit meiner Altersvorsorge schwierig. Dann muss ich mich über andere Berufsfelder vielleicht kümmern.
Ja, da suchen wir uns dann zusammen was irgendwie. Vielleicht machen wir einen Ausschank irgendwie beim Weinfest im Vollgas oder so. Keine Ahnung.
Wer sich auch kümmern muss um ein anderes Betätigungsfeld, ist Stefan Ross. Immer wieder sonntags wird abgesagt.
Ja. Ja, warum denn?
Ja, das kann ich mir nur mit einer Verjüngungskur der ARD erklären. Die wollen sich ja natürlich auch bei jungen Zuschauern ein bisschen anbiedern. Es wird ja auch mein Lieblingsradiosender BR Schlager einfach abgestellt. Ja, und ich weiß jetzt nicht mehr, was
aber
ich...
Aber die Rechnung wird nicht aufgehen, denn junge Menschen sitzen sonntagvormittags. Also ich kann jetzt nur von meinen Neffen, die... schlafen am Sonntag und schauen und daddeln auf dem Handy, aber sie schauen kein Fernsehen, sie schauen überhaupt nicht mehr normal fern. Gibt es nur noch Netflix und Amazon und Disney oder was es halt so an Streamingdiensten gibt, aber lineares Fernsehen ist doch bei den jungen Leuten tot und der Herr Ross ist jünger als ich. Gut, ich bin jetzt auch eine alte Schachtel, aber wahrscheinlich werden sie sich auf den ZDF-Fernsehgarten konzentrieren, oder? Statt immer wieder Sonntag.
Das ist das TV. Einzige, was uns bleibt, Sonntagsvormittag. Ich würde ja auch immer bleiben, also wenn ich schon schlafen könnte. Ich kann ja dann nicht
mehr
schlafen.
Das ist bei mir auch, ja. Ich bin ja gestern schon ab 7:45 gelesen, weil ich einfach fit war. Und das, obwohl ich jetzt wieder im Tourmodus bin. Es gibt mir schwer zu denken. Senile Bettflucht.
Ja.
Ja, aber ich muss sagen, immer wieder sonntags. Wenn Stefan Ross Arzt-Sketche gespielt hat, da habe ich schon mal gern reingeschaut. Das war schon sehr lustig. Also, was macht er denn dann? Also, außer wieder mal irgendeine Frau heiraten, die genauso ausschaut wie seine letzte. Der hat ja so ein, das ist ein
Frau Luginger hat er jetzt, glaube ich. Ja,
die schaut Luginger anders aus. Die schaut anders aus. Die ist einmal wieder brünett.
Ist etwas anderer Typ als Frau Wojcik, die ja bei Let's Dance zurzeit sehr erfolgreich tanzt.
Was du alles weißt.
Ja, ich schaue noch lineares Fernsehen.
Ich habe ein Foto gesehen einer blonden Dame und dann hat mir mein Freund Alex darunter geschrieben, dass das jetzt Ross Anthony ist.
Ist es so? Ja, in der letzten Folge hat Lady Gaga imitiert. Er ist als
Lady Gaga imitiert. Ich dachte schon, er ist jetzt irgendwie...
Nein, das war nur die Rolle natürlich.
Ach, das war nur
da
die
völlig
Rolle.
Unverdächtig.
Aber der hat nicht ausgeschaut wie Lady Gaga, der ausgeschaut wie Mutter Beimer.
Ja, gut. Also, Mutter Beimer im Glitzerfimmel.
Mutter Beimer, die sich als Lady Gaga verhält. Ja, nein, jetzt macht es Sinn, jetzt verstehe ich es.
Aber er ist ein großer Sympathieträger in der Sendung. Hat auch bei mir einen gewonnen. Ich bin jetzt nicht so der Fan seiner Musik, aber er ist ja, glaube ich, ausgebildeter Musical-Darsteller, wenn mich nicht alles täuscht. Und er ist ein absolut sympathischer Mensch. Ich habe den mal kennengelernt bei einer Fernsehsendung im Dritten. Und da war er als Gast zugegen und ich auch. Und er war mega nett.
Ah, der ist super sympathisch und ist ja schon seit ewigen Zeiten mit seinem Mann verheiratet, glaube ich, sind die zwei sogar. Also ein super fröhlicher, lustiger Mensch, der auch was kann.
Ich mag du auch Engländer und ihren Humor sowieso. Ja, also, es geht immer.
Den süßen Akzent dann und dieses...
Der ist, glaube ich, gespielt. Ich glaube, dass er fließend Hochdeutsch spricht, wie alle anderen, wie Chris Howland und so auch.
Tiefstes Bayerisch wahrscheinlich, Ritter.
Ja, so, weil das ist die Marktlücke. Ich glaube, dass du wirklich mit so einem Akzent, egal ob holländisch oder englisch, dass du da richtig durchstartest.
Aber ich glaube, das kriegst du nie ganz raus. Meine Freundin ist ja Engländerin, die Kim. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und die ist seit bestimmt 35 Jahren in Deutschland. Und die hat immer noch diesen... Wirklich, und die versteht Bayerisch wirklich alles. Und ihre Kinder reden Bayerisch und sie selber redet auch so ein bisschen und versteht, redet ja ein bisschen, aber sie sagt immer, Monika, ich muss dir sagen, das ist ein schöner Schmarrn gewesen einfach. Und das ist so süß, wenn sie so redet. Und die redet halt so.
Vorgetäuscht,
das ist so
wie bei
süß.
Mir der fränkische Akzent auch. Ich komme eigentlich aus Hannover und habe mir das mühsam angeeignet, um ein bisschen bodenständiger rüberzukommen. Ja. Ich spreche eigentlich nicht fränkisch.
Weil du so ein abgehobenes Arschloch bist immer.
Ja, ja, genau. Ja.
Stimmt schon.
Und das war das ich. Weiß ich ja jeder. Für mich ist es eh besser, dass ich keinen Erfolg habe auf irgendwelchen Bühnen, weil das wäre mir nicht bekommen. Ich wäre noch schlimmer als eh schon.
Mhm. Und hast du auch das Donald Trump-Syndrom, dass du gerne mit Losern zusammen bist und deshalb mit
das
mir den Podcast machst?
Aha. Das bin ich.
Das ist der Grund, warum du
mit jeden Fall. Andere Leute, sind, die gut. mit mir zusammen sind, sind auch mit Losern zusammen. Insofern ergänzt sich das ganz gut. Aber weil wir bei Mundart gerade sind, das ist vielleicht noch etwas Versöhnliches zum Ende. Es sucht das Museum Bayerisches Vogtland in Hof. Die schönsten Flüche, da hast du bestimmt auch was beizusteuern. Denn ab Herbst wird es dort eine Sonderausstellung über die Kultur des Fluchens geben.
Oh, das ist ein ganz heikles Thema, weil wir ja daheim nie fluchen haben dürfen, weil die Mama das uns verboten hat. Vor allem alles, Oha. Was mit, ja, also natürlich fluchst du, aber also wo meine beiden Eltern total ausflippen, ist, wenn irgendwie, also alles, was mit Gruzi Fünferl geht noch, aber eigentlich alles, was irgendwie so kirchlich und bla, also das wird bei uns daheim, ist das absolut verboten. Und ich muss auch ehrlich sagen, es rutscht am Mama raus. Aber ich finde, also fluchen lustig, wenn es tatsächlich nicht irgendwie, wenn nicht Gott geschmäht wird. Ohne, dass ich jetzt so super christlich bin, aber das ist, habe ich so drin, dass es bei uns daheim wirklich absolutes No-Go war. Und man als Kind wirklich Erwatschen gekriegt hat, wenn man das gesagt hat. Und zumindest eine schwere Ermahnung und irgendwie früh ins Bett geschickt worden ist. Und das tut mir dann selber oft, wenn es mir rausrutscht, denke ich mir immer, das ist ganz ungut. Aber ansonsten irgendwie lustige Flüche finde ich schon gut, wenn du irgendwie sagst. Naja.
Ich habe bis zu meinem 12. Lebensjahr geglaubt, es gibt einen heiligen Bimbam. Und habe meinen Religionslehrer gefragt, für was denn der steht. Er hat da sehr gelacht, aber das war der Fluch bei uns zu Hause.
Heiliger Bimbam.
Ja, der heilige Bimbam, aber es gibt ein paar fränkische Flüche, die kann ich dir ans Herz legen. Vielleicht ist das ja eine Alternative, nicht klerikal beleidigend, sondern wir zum Beispiel sagen zu einem Tölpel, sagen wir, Depp sei Brotzeitbrettler.
Aber das ist ja kein Fluch.
Naja, ja.
Okay, also Flüche, glaube ich, ist was anderes. Ist was anders gemeint, das ist ja schön. Aber am Depp sei Brotzeitbrettler.
Am Depp sei Brotzeitbrettler.
Das ist aber leer.
Gell?
Das ist nett.
Der Franken schimpft ja auch einfach ein bisschen charmanter.
Ist
schon
putzig ist
kennt
es.
Ihr,
das ist
wirklich kennt
putzig.
Ihr den Ausdruck, der ist auf der Brennsuppen daher
Ja, natürlich, auf der Brennsuppen daher geschwommen. Ja, und dann der Kriegelwascher. Oder so. Aber das sind ja keine Flüche, das ist ja,
ich glaube,
das
aber
sind
das
ja nette Schimpfwörter.
Das suchen die auch. Also
so.
Vielleicht können wir da ein bisschen was zusammentragen und nach Hof schicken und werden dann zur Eröffnung der Ausstellung, der Sonderausstellung eingeladen. Und ich glaube, dass das eine richtig lustige Veranstaltung ist.
Das kann schon sein, ja.
Zefix noch einmal.
Zefix noch einmal.
Ja.
Kriminali. Kriminali ist also was. Das war in der Kinderzeit, haben wir das gesagt, um so klerikales Fluchen zu vermeiden. Kriminali, C5erl oder so.
C5erl.
Ja, ja, das ist so ein bisschen angelehnt, aber irgendwie wollen wir das halt vermeiden, weil es, bringt Unglück, das ist schlecht, kann man.
Das Thema
aber es gibt
Flüche
so nette Sachen. Aber
bringt mich noch zu einem Ehrentag, den ich dir ins Gedächtnis rufen wollte und an dem auch, nicht nur an dem, aber der auch mit Flüchen sehr stark zusammenhängt. Heute wird IKEA-Gründer Ingvar Kamprad 100 Jahre oder wäre geworden. 100 Jahre Ingvar Kamprad heute. Und was ich schon geflucht habe beim Aufbau seiner Regale, das kannst du mit Rosenkränzen nicht erbeten.
Übrigens, gell, also das vielleicht als Anregung für unsere Bundesregierung, falls jemand zuhört, also vielleicht das, die Schneider Brothers oder so. Die Schweden waren so schlau und haben die Unternehmenssteuern gesenkt, die Erbschaftssteuern gesenkt, was ja bei uns wieder das Gegenteil gefordert. Und es hatte zur Folge, dass die großen Unternehmer alle wieder nach Schweden zurückgegangen sind. Es hatte einen riesen Wirtschaftsboom zur Folge gehabt, dass man eben die Leute nicht gemolken hat bis zum Letzten. Weil ich meine, jeder, der früher Fünferler Verstand hat, weiß, dass das keinen Unterschied macht, ob ich jetzt 1, 2, 5 oder 10 Milliardäre in Deutschland habe und ob ich die noch melke oder nicht melke, ist völlig unerheblich. Wir haben genügend Steuereinnahmen, wir haben kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem. Und wenn wir quasi Leistung wieder attraktiv machen würden und wieder unternehmerfreundlich agieren würden und nicht ständig über zu erhöhende Steuern, womit man ja Leute vertreibt aus Deutschland, wenn wir das wieder zurückdrehen würden und sagen würden, nein, im Gegenteil, wir versuchen die Leute, die hier investieren und investieren möchten, noch zu halten, dann war das, glaube ich, der große, ohne dass ich jetzt Wirtschaftsexperte bin. Aber in Schweden hat das super funktioniert, denn auch die Nachkommen von Herrn Kamprad sind wieder nach Schweden zurückgekehrt.
Ja, er selber ist ja in die Schweiz gezogen und galt als der reichste in der Schweiz lebende Mensch und hat, sagen wir mal, das Thema Steuern war für ihn schon ein Herzensthema. Er hat ja 55 Milliarden Schweizer Franken besessen, laut Wikipedia, und hat aber in der Schweiz der Pauschalbesteuerung unterlegen und hat in der Schweiz jedes Jahr nur 45.000 Schweizer Franken Pauschalsteuern gezahlt, weil sich der Pauschalsteuersatz in der Schweiz nach den Lebenshaltungskosten richtet. Und da er sehr bescheiden war, konnte er mit 55 Milliarden Euro Vermögen 45.000 Euro Steuern zahlen.
Aber was hat er denn da angerechnet? Also nicht seine Villa am Genfer See, sondern seine Almhütten irgendwo.
Blockhütte.
Das geht ja nicht aus. Also da muss ein sehr schlauer Steuerberater gekauft haben.
Franklin hat er nur Steuern gezahlt.
Wirklich? Also und das daher, ist keine mehr, sondern wirklich eine wahre Geschichte.
So ist das.
Bist du gelähmt.
Kannst du von den reichen Leuten das sparen lernen?
Ja,
aber hast du IKEA-Möbel zu Hause?
Nein.
Nichts?
Ah, nein. Ganz ehrlich, nein. Ich hatte das natürlich in meiner, als ich ausgezogen bin, erstmals von daheim, natürlich auch, war immer zu deppert, das aufzubauen. Aber tatsächlich habe ich dann ja Möbel mitbekommen von meiner Oma und habe also wirklich so einen alten Geschirrschrank und den hat meine Mama mir abgebeizt. Das sind so zwei Teile, weißt du, also unten so zum Aufklappen und oben mit Glas, wo man einfach Gläser und Geschirr reinstellen kann. Und der hat jeden, das ist, den musst du gar nichts zusammenbauen, der ist einfach so immer noch schön und den nehme ich immer noch her. Und da gibt es Kommoden und Nachtkastel dazu. Dann habe ich von einer alten, also einem Nachlass, ein Regal abgebeizt und neu gestrichen und neue Griffe dran gemacht und sowas ist mir lieber. Oder halt dann wirklich ein gescheites Bücherregal halt einfach. Aber was gescheites. Also was der Freund von mir Schreiner, der hat mir was gescheites gemacht. Und
besser ist
ich
das.
Wollte nichts mehr zusammenbauen. Und also ich habe auch natürlich diese Couchen hatte ich von IKEA, wobei die gar nicht schlecht war, muss man sagen. Also war eine super schöne blau-weiß, creme-weiß karierte Couch. Die, glaube ich, hat jeder gehabt, das Modell. Ich habe den Namen vergessen, aber die
ich mag ja vor allem diese Pasta-Poster, die in den Küchen hängen.
Das ist
sowas Individuelles, da stehe ich drauf.
Ja.
Ansonsten gilt bei IKEA, ja, wer billig kauft, kauft achtmal. Denn das ist ungefähr die Taktung, die ich bei meinen IKEA-Sachen hatte.
Was halt irgendwie nervt, ist, wenn du in Wohnungen reinkommst. Aber das ist jetzt gar nicht so nur ein IKEA-Problem. Da gibt es zum Beispiel heutzutage Wohnungen, wo du siehst, dass die komplett alles bei Westwing bestellen. Also so typische Westwing-Wohnungen, wo du diese Lampen, die Sofas, diese Puffs, die da stehen, wo du einfach sagst, so komplett, ja, Puffs mit UU.
Ach so.
Also das wissen nur Frauen, was das ist, Schatz, das weißt du nicht. Aber es wurscht, wo du da neigest und einfach
wohl,
sagst...
Ich weiß was ein Puff ist, aber zu Hause...
Ja, nein, ja. Aber nichts mit UU. Wurscht, aber auf alle Fälle, wo du sagst, das ist das, der komplette Westwing, die komplette Westwing-Abteilung einmal. Also auch von der Farbfamilie irgendwie so...
Ist ja, aber ein anderes Preislevel als IKEA.
Ja, natürlich, aber wo dann auch sagst, ja, das hat jetzt mit individuellem Stil wenig zum tun. Und deshalb mag ich eigentlich, wenn Leute so mit so zusammengewürfelte Sachen, so alt, neu, modern leben, das finde ich immer ganz cool. Alles so durchmixen.
So, wir sind schon wieder am Ende. Und
ja, ich bin immer am Ende. Früh steht der Leiter weg und ich bin am Ende. Ich denke mir, wie soll ich die Woche überstehen?
Nein, nein, vor uns liegt ja die K-Woche und liebe jugendliche Hörer, K im Sinne nicht von Auto, sondern von Kara. Das ist Althochdeutsch und heißt Kummer. Also die Woche des Kummers. Einmal mehr.
Einmal mehr.
Vor uns. Und vielleicht ist es aber Ostern.
Wir Deutschen sind ja Kummer gewohnt zur Zeit.
Ja,
nicht wahr?
Seit vielen Jahren.
Vielen, vielen Jahren. Insofern, ja. Du, es geht auf Ostern zu, da freut man sich wieder auf was Gescheites zum Essen.
Es geht hinauswärts wieder, Frank.
Es geht hinauswärts, vor allem ist es in der Früh schon immer jetzt heller. Ja, das ist ja, was alte Leute immer sagen, so rede ich jetzt auch schon. Es ist ja schön, wenn es in der Früh schon wieder heller ist. Nein, in der Früh ist es
nicht
heller.
Nein, in der Früh ist noch dunkler, also es sei denn, du bist liegen
geblieben. Länger hell.
Abends ist es länger
abends
hell.
Abends ist es länger hell.
Aber auch schon hell.
Aber die Vögel pfeifen so schön in der Früh und das ist so frühlingsmäßig, das taugt man.
Einfach und wir drücken natürlich... Peter Altmaier die Daumen, dass er sich von der Sandbank doch noch befreien kann und alles gut ausgeht in der Ostsee.
Und er nicht von Greenpeace zusammengefressen wird.
Ja, ja, oder toi, von den Möwen. Toi, toi.
Genau.
Und wir machen eine ganz kurze Osterpause und hören uns übernächste Woche wieder.
Ja, auf alle Fälle. Ja, du, dann wünsche ich euch allen eine schöne Karwoche, frohe Ostern, lasst euch reich beschenken mit überteuerten Lindt-Schokohasen und ärgert euch nicht über die Spritpreise, hilft ja nichts.
Es hilft ja nichts. In diesem Sinne, bis dann.
Ciao.